Ich habe jetzt Marina Wetzelmeier in der Leitung. Hallo.
Hallo.
Und du hast ein Buch über die Philippinen geschrieben, beziehungsweise über die Geschichte der Linken in den Philippinen. Und darum soll es auch so ein bisschen gehen, also schwerpunktmäßig um die aktuelle Situation. Aber vielleicht kannst du ja mal so einen Überblick über die Geschichte der Linken in den Philippinen geben. Wo ging das los und wann und wie hat sich das entwickelt?
Ja, ich muss dazu sagen, das ist Teil einer Buchreihe vom Mandelbaum Verlag über die Linke in verschiedenen Ländern. Und die Linke auf den Philippinen ist der zweite Band von dieser Reihe. Ursprünglich wollte ich mich vor allem auf die kommunistische Bewegung auf den Philippinen konzentrieren, die in den 60er Jahren entstanden ist und eben lange Zeit die Linke geprägt hat und auch eine der weltweit längsten kommunistischen Untergrundgruppen ist bis heute oder Widerstandsbewegungen ist. Allerdings bin ich dann weiter in die Vergangenheit zurückgegangen und habe sozusagen Ende des 19. Jahrhunderts begonnen, als es erste Widerstände gegen die damalige spanische Kolonialmacht gegeben hat. Also die Philippinen waren 300 Jahre lang spanische Kolonie und da haben sich schon Widerstände entstanden und auch erste Arbeiterinnenbewegungen sind entstanden. Und dann bin ich einfach in der Zeit dann weiter nach vorgegangen, habe mir angeschaut, die erste kommunistische Partei der Philippinen ist in den 30er Jahren entstanden. Danach im Zweiten Weltkrieg, als die Philippinen von den Japanern besetzt worden sind, hat es eine anti-japanische Guerilla-Bewegung gegeben auf den Philippinen, die auch teilweise kommunistisch, teilweise sozialistisch beeinflusst waren und eben dann ab den 60er Jahren die Communist Party of the Philippines, die bis heute besteht. Die heutige Linke ist ein bisschen differenzierter zu sehen, war es zwar in der Vergangenheit auch, aber Anfang der 1990er Jahren hat sich die philippinische Linke, also die kommunistische Linke, gespalten in radikalere und in reformorientierte Gruppen. Deswegen ist das Spektrum der Linken jetzt relativ breit und teilweise finden auch keine Kooperationen zwischen den linken Strömungen statt, sondern eher ein gegenseitiges Bekämpfen. Und das habe ich mir in dem Buch eben genau angeschaut, welche Strömungen es da gibt.
Ja, da ging es jetzt in erster Linie um die Parteien, aber gibt es jetzt auch noch irgendwelche sowas wie NGOs oder linke Bewegungen, die nicht so parteigebunden sind?
Ja, also auch wenn ich jetzt von der kommunistischen Partei spreche, ist sie eigentlich übergeordnet über diese Partei, ist eine Art Einheitsfront gewesen, die unterschiedliche Basisorganisationen unter ein Dach gebracht hat sozusagen. Also da sind dabei, Gewerkschaften sind dabei, es sind Landrechtsorganisationen dabei, es sind Frauenorganisationen, Jugendorganisationen, also alle möglichen gesellschaftlichen Sektoren sind da organisiert und haben sozusagen eine Bewegung, eine kommunistisch orientierte Bewegung ausgemacht. Ich habe mir auch in der Gegenwart angesehen, vor allem NGOs, weil ich der Meinung bin, dass jetzt zivilgesellschaftliche Organisation oder die philippinische Linke vielleicht nicht mehr so stark von der Ideologie getrieben ist, sondern man eher themenspezifisch arbeitet, sei es jetzt für Frauenrechte, für Landrechte, für die Rechte der Indigenen, wenn es um Landraub und Bergbau geht. Da ist das Spektrum natürlich auch sehr breit. Also oder Menschenrechtsorganisationen, die sich auch formiert haben und natürlich keiner Partei angehören, einzelne Mitglieder vielleicht schon, Gewerkschaften und so weiter.
Ja, seit 2016 ist jetzt Duterte an der Macht, Präsident von den Philippinen, und er hat einen Drogenkrieg ausgerufen, einen Krieg gegen die Drogen, der auch sehr blutig ausgeführt wird mit vielen tausend Toten. Wirkt sich das auf die Linke in den Philippinen aus?
Ja, wie du gesagt hast, also dieser Antidrogenkrieg, den Duterte ausgerufen hat, der hat schon sehr viele Tote gefordert und er wird auch dazu benutzt, sage ich mal. Im Zuge dieses Drogenkriegs ist natürlich, hat die Polizei viel mehr Befugnisse bekommen, das Militär mehr Befugnisse bekommen und es wird auch dazu benutzt, um linke Aktivistinnen zu verfolgen, sie unter, aus vorgeschobenen Gründen zu verhaften. jetzt in dieser Corona-Krise fällt auch noch ein neues Antiterrorgesetz, das das alte Antiterrorgesetz ersetzt und verschärft. Und da zum Beispiel ist die Gefahr, dass dadurch es sehr viel leichter möglich ist, jemanden des Terrorismus zu beschuldigen, weil dieser Begriff einfach sehr weit definiert ist und dadurch auch vor allem linke Aktivistinnen verhaftet werden, auch bis zu 24 Tage in Haft bleiben können, ohne einem Richter vorgeführt zu werden. Das ist etwas, was gerade vom obersten Gerichtshof beanstandet wird von vielen NGOs und anderen Organisationen. Und es gibt auf den Philippinen diesen Begriff des Red Taggings. Das heißt, auf den Philippinen gibt es diese kommunistische Guerilla, die NPA. Gegen die NPA hat sozusagen Duterte natürlich auch auf Kriegsfuß. Sobald Aktivistinnen nachgesagt wird, dass sie auch nur eine Nähe zur NPA haben oder gar Mitglied der NPA sind, auch wenn es dafür keine Beweise gibt, ist das sozusagen ein Freibrief, diese Aktivisten zu verhaften oder gar dann zu töten. Also gerade in den letzten Monaten sind einige Aktivistinnen der radikalen Linken ermordet worden von unbekannten Tätern, die nie ausgeforscht werden. Ja, und das spielt alles in diese Präsidentschaft hinein, die einfach eine sehr starke Militarisierung und eine brutale, sage ich mal, einen brutalen Polizeiapparat gefördert hat.
Ja, Rodrigo Duterte hat ja angeblich spitzenmäßige Zustimmungswerte von 80% oder so. Aber wie reagiert denn die Linke auf ihn? Also gibt es auch dann breite Proteste gegen seine Politik oder, also angefangen hat er so ein bisschen so linkspopulistisch sogar?
Ja, das war sehr interessant, weil er am Anfang sogar sich als der erste sozialistische Präsident präsentiert hat und im ersten Jahr seiner Präsidentschaft waren auch Mitglieder von linken Parteien sogar Teil des Kabinetts, also zumindest speziell der Agrarreformminister war ein Teil der Linken und auch eine Sozialministerin hätte es geben sollen, die ist aber dann verhindert worden. Und mittlerweile hat sich Duterte aber mit denen verworfen, auch den Agrarreformminister gibt es nicht mehr, den Linken. Parallel dazu war natürlich der Kampf gegen die NPA. Da hat es immer wieder Waffenstillstandsabkommen gegeben, die dann einerseits vom Militär, dann wieder von den Rebellen gebrochen worden sind. Und ab einem gewissen Zeitpunkt hat dann Duterte den allen Linken sozusagen den Krieg erklärt. Und natürlich gibt es jetzt geschlossen Widerstand gegen ihn. Also auch zur Zeit der Corona-Pandemie, wo es einer der strengsten Ausgangsbeschränkungen weltweit gegeben hat. Auf den Philippinen hat es Proteste gegeben. Dann natürlich vielleicht in kreativer Form. Ja. Wenn man nicht mehr auf der Straße marschieren durfte, hat man halt Autoproteste gemacht, also Hubkonzerte gemacht oder Online-Proteste. Oder es haben sich neue Organisationen gegründet, neue Allianzen, auch über die linken Strömungen hinweg. Also da gibt es, das ist etwas, was er als Konstante sehen kann in der philippinischen Linken, dass es immer Widerstand gibt, auch wenn die Bedingungen noch so schlimm sind.
Ja, möchtest du am Ende noch was hinzufügen?
Ja, also gerade in dieser Phase, ich beschäftige mich schon relativ lang mit den Philippinen und bin auch einigen NGOs der Linken persönlich recht verbunden, weil ich auch mal auf den Philippinen längere Zeit gelebt habe und möchte einfach, nochmal betonen, dass es für mich total faszinierend ist, wie aktiv die Zivilgesellschaft auf den Philippinen ist und wie kreativ. Und das habe ich auch versucht, mit diesem Buch ein bisschen zu würdigen.
Das war ein Interview mit Marina Wetzelmeier, Autorin des Buches »Die Linke auf den Philippinen«.